Ja, einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich freue mich sehr, dass ich heute wieder hier sein darf bei euch und so freundlich empfangen werde. Es ist immer schön, in unserer Muttergemeinde zu Besuch zu sein, beziehungsweise sogar ja schon Großmuttergemeinde inzwischen. Ich darf herzliche Grüße ausrichten von Tittmoning und von Friedolfing. Ja, der Predigttext von heute ist eine Fortsetzung eurer Predigtreihe. Ihr seid ja noch im Johannesbrief, bald ist es vorbei, aber noch seid ihr da. Und so sind wir heute in Johannes Kapitel 20 und lesen die Verse 19 bis 31. Johannes Kapitel 20, die Verse 19 bis 31, und ich möchte sie jetzt am Anfang einmal komplett durchlesen. Am Abend aber, dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie und spricht zu ihnen: Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Da sprach Jesus abermals zu ihnen: Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und als er das gesagt hatte, blies er sie an und spricht zu ihnen: Nehmt hin den Heiligen Geist. Welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen, und welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Thomas aber, der Zwilling genannt wird, einer der Zwölf, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen: Wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und meine Finger in die Nägelmale lege und meine Hand in seine Seite lege, kann ich's nicht glauben. Und nach 8 Tagen waren seine Jünger abermals drinnen versammelt und Thomas war bei ihnen. Kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt mitten unter sie und spricht: Friede sei mit euch. Danach spricht er zu Thomas: Reiche deinen Finger her und sieh meine Hände, und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite, und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm: Mein Herr und mein Gott. Spricht Jesus zu ihm: Weil du mich gesehen hast, Thomas, darum glaubst du. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Noch viele andere Zeichen tat Jesus vor seinen Jüngern, die nicht geschrieben sind in diesem Buch. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben das Leben habt in seinem Namen. Damit ihr durch den Glauben das Leben habt in seinem Namen. Leben. Johannes hat das, was wir heute gelesen haben, geschrieben, damit wir Leben haben. Was bedeutet Leben haben? Das Wort Leben hat ja auch im Deutschen mehrere Bedeutungen. Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr diesen Witz, wo sich ein Pfarrer und ein Politiker und ein Rabbi treffen und diskutieren, wann das Leben beginnt. Und der Pfarrer sagt: Ja, das ist klar, das Leben beginnt mit der Zeugung. Der Politiker sagt: Na ja, das Leben beginnt mit der Geburt. Und der Rabbi sagt: Nee, das Leben beginnt, wenn die Kinder aus dem Haus sind. Worüber die hier reden, ist das Leben auf dieser Erde, ja, unser physisches, unser körperliches Leben. Und da lesen wir in 1. Mose 2, wie das entstand. Da machte Gott, der Herr, den Menschen aus Erde vom Acker und blies ihm den Odem des Lebens in seine Nase. Und so ward der Mensch ein lebendiges Wesen. Es gibt in der Bibel auch noch eine zweite Bedeutung von dem Wort Leben. Das ist das geistliche Leben. Auch das hatte Adam am Anfang. Und er konnte Gemeinschaft haben mit Gott, weil der Sündenfall noch nicht passiert war, weil da noch keine Sünde war und noch keine Trennung vom Herrn. Wir lesen, dass die Folge des Sündenfalls der Tod war. Und wir wissen, dass dieser Tod erstmal nicht körperlich war, sondern geistlich. Dass diese Gemeinschaft mit Gott dadurch zerbrochen ist, dass Adam gegen ihn gesündigt hat. Er war körperlich lebendig, aber geistlich war er tot. Und dadurch hat er auch Sinn verloren. Er hatte kein Ziel mehr, er hatte keine Ruhe, keinen Frieden. Nichts, was trägt. Das ist dieser geistliche Tod. Wie geht's dir heute, wenn du hier kommst? Also die Tatsache, dass du hier anwesend bist, ist für mich ein untrügerisches Indiz, dass du körperlich am Leben bist. Aber geistlich? Wie steht's um deinen Frieden im Herzen? Wie steht's um deine Freude am Herrn? Ich weiß nicht, wie es bei euch in der Gemeinde ist. Bei uns ist gerade irgendwie, habe ich den Eindruck, oft so eine Schwermut da. Ziehst du noch Kraft aus seinem Wort, wenn du es liest? Hast du den Mut zur Verkündigung bei deinen Arbeitskollegen oder ist das doch eher schwierig? Ruhst du in seiner Gnade oder bist du doch unruhig? Wie bekommen wir diese Dinge? In unserem Text geht es um die Auferstehung. Der auferstandene Herr Jesus begegnet seinen Jüngern. Und ich möchte in dieser Predigt drei Punkte hervorheben, drei Hinweise, was wir durch den Glauben an die Auferstehung Jesu bekommen. Durch den Glauben an die Auferstehung Jesu bekommen wir erstens ein Leben mit Sinn. Wir bekommen zweitens ein Leben im Einklang mit der Realität. Und wir bekommen drittens ein Leben mit einer Mission, mit einer Richtung. Ich möchte ganz kurz noch beten. Vater, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass wir darin lesen dürfen über deinen Sohn und über seine Auferstehung. Herr, in deinem Wort steht, dass du uns veränderst durch deinen Geist, wenn wir dich mit aufgedecktem Angesicht betrachten, wenn wir deine Herrlichkeit betrachten, und dieser Text ist voll von deiner Herrlichkeit. Und so bitte ich dich, Herr, dass du uns diesen geistlichen Blick auf dich schenkst, dass du die Augen unseres Herzens weit aufmachst, Herr, und dass wir ermutigt und gestärkt werden durch diesen Blick und verändert in dein Ebenbild. Amen. Erstens, durch den Glauben an die Auferstehung Jesu bekommt das Leben auf der Erde einen Sinn. Unser Text beginnt mit einer verschlossenen Tür. Die Jünger Jesu sind versammelt an diesem Ostersonntag nach Passa. Aber zwei Tage vorher, das nennen wir heute Karfreitag, da war ihr Leben komplett auf den Kopf gestellt worden. Alle diese Jünger können sich erinnern, wie sie am Anfang von Jesus gerufen wurden, wie er in ihr Leben getreten ist. Ja, folgt mir nach. Und sie haben reagiert, sie haben sofort alles stehen und liegen gelassen und sind ihm nachgefolgt. Sie haben ihn 3 Jahre lang begleitet, sie haben die Wunder gesehen, die er getan hat. Sie haben gesehen, wie er Wasser zu Wein verwandelte, wie Lahme gehen, Blinde sehen und wie er Tausende satt machen konnte. Sie haben seine Predigten gehört, ja, in Vollmacht. Sie haben gemerkt, hier ist was anders, der predigt anders als unsere Schriftgelehrten. Und er war auch anders. Er hat die Kinder nicht weggeschickt. Und er war liebevoll und gnädig zu Zöllnern und zu Huren und zu Sündern, mit Leuten, mit denen sich normalerweise keiner gern umgeben hat. Er hat die Heuchler im Volk, ja, die Pharisäer, streng zurechtgewiesen. Und es war, als könnte Jesus in die Herzen der Menschen reinschauen, als wären die transparent vor ihm. Sein Name, Jesus, Jeschua, bedeutet, Gott errettet. Und seine Botschaft war genau das: Ich bin der Messias, ich bin der Retter, der von den Propheten verheißen war. Ich baue jetzt mein Königreich auf. Ich bin Gott, der kommt, um seine Schafe zu hüten. Und weil er diese Behauptungen aufgestellt hat, da kamen die Schriftgelehrten erstmal aus den umliegenden Dörfern, irgendwann kamen sie aus Jerusalem, um diese Behauptungen zu prüfen. Ist er wirklich der Messias? Und sie hatten strenge Kriterien. Aber er erfüllte all diese Kriterien. Er tat Wunder, die nur ein Messias, nur der Messias machen konnte. Er hat Aussätzige geheilt. Taubstumme hat er von Dämonen befreit. Und sie haben ihn trotzdem abgelehnt. Sie haben gesagt, du tust diese Wunder nur durch den Obersten der Dämonen. Und jetzt fragen sich die Jünger, vielleicht hatten die am Ende recht. Von diesem Moment an tat er keine Wunder mehr, bis auf das er Lazarus aufweckte. Und er predigte auch nur noch in Gleichnissen. Und eins davon ist uns überliefert, da seid ihr früher in der Predigtreihe schon vorbeigekommen, Johannes 12. Braucht ihr nicht aufschlagen, ich lese es nur kurz vor, Verse 24, 25, wo er sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und er stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Wer sein Leben lieb hat, der wird es verlieren. Und wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird es erhalten zum ewigen Leben. Und die Jünger hatten das geglaubt und sie hatten wirklich alles für ihn losgelassen. Sie hatten ihre Arbeit hinter sich gelassen, ihre Familie, ihre Gemeinschaft, Freunde, auch ihre Ehre. Und sie hatten auf diese Frucht gehofft. Und sie hatten gehofft, dass Jesus wirklich die Herrschaft übernehmen würde, dass er die Römer aus dem Land jagt. Und sie waren gespannt, wann er die Macht übernimmt. Ja, gerade eine Woche vorher noch am Palmsonntag, da hat das Volk ihn mit lautem Jubelruf empfangen. Ganz Jerusalem war auf den Beinen und das klang wie Aufbruch. Gleichzeitig haben sie natürlich auch mitgekriegt, wie der Hass der jüdischen Autoritäten immer größer wurde und mehrmals, wie sie ihn versucht haben umzubringen. Und jetzt war es passiert. Da war noch Passa in Jerusalem, sie haben noch gemeinsam das Passamahl gegessen. Dann waren sie auf dem Ölberg gemeinsam und er hat gebetet und sie haben geschlafen. Und dann wurde er festgenommen und er hat sich nicht gewehrt. Und die gleiche Menge, die vorher noch gejubelt hat, die hat jetzt geschrien, kreuzige ihn. Und die Römer haben ihn gefoltert und die Menge hat ihn verspottet und verhöhnt. Und über seinem Kreuz hing dann das Schild der König der Juden. Der stirbt jetzt hier. Und er wurde gekreuzigt und der war tot. Er starb. Er ist ins Grab gelegt worden und dann wurde ein großer Stein davor gerollt und Ende der Geschichte. Ich weiß nicht, ob ihr nachvollziehen könnt, wie diese Jünger sich gefühlt haben. Ihr habt sicher in eurem Leben auch schon viele Enttäuschungen erlebt. Ich habe auch viele Enttäuschungen erlebt. Ich bin von Geschäftspartnern über die Ohren gehauen worden, von Freundinnen betrogen, von der Karriere, die ist auch nicht so gelaufen wie gedacht. Aber das, was die Jünger hier erlebt haben, das ist nochmal eine andere Dimension, denke ich. Sie haben alles auf eine Karte gesetzt in ihrem Leben und scheinbar haben sie alles verloren. In Johannes lesen wir nicht viel über ihre Gefühlslage, aber sie werden sich sicher Fragen gestellt haben. Wer ist Jesus? Haben wir uns in ihm so getäuscht? Wir kriegen in Lukas, im Lukas-Evangelium, kriegen wir einen kleinen Einblick in ihr Herz. Und sogar vom selben Tag, wo unsere Geschichte spielt, das möchte ich kurz vorlesen, in Lukas 24, Verse 17 bis 21, lese ich vor. Da begegnet Jesus, der auferstandene Jesus, an dem Morgen dieses Tages zwei Jüngern, die auf dem Weg nach Emmaus unterwegs sind. Und er sprach zu ihnen: Was sind das für Dinge, die ihr miteinander verhandelt unterwegs? Da blieben sie traurig stehen. Also wir lesen hier schon mal, sie sind wirklich traurig und erschüttert. Und der eine mit Namen Kleopas antwortete und sprach zu ihm: Bist du der Einzige unter den Fremden in Jerusalem, der nicht weiß, was in diesen Tagen dort geschehen ist? Und er sprach zu ihnen, also Jesus sprach zu ihnen: Ja, was denn? Sie aber sprachen zu ihm: Das mit Jesus von Nazareth, der ein Prophet war, mächtig in Taten und Worten vor Gott und allem Volk, wie ihn unsere Hohepriester und Oberen zur Todesstrafe überantwortet und gekreuzigt haben. Wir aber hofften, er sei es, der Israel erlösen werde. Und über das alles ist heute der dritte Tag, dass dies geschehen ist. Wir waren voller Hoffnung, aber das ist jetzt 3 Tage her. 3 Tage tot. Und wir lesen dann noch weiter. Auch haben uns erschreckt einige Frauen aus unserer Mitte, die sind früh bei dem Grab gewesen, haben seinen Leib nicht gefunden, kommen und sagen, sie haben eine Erscheinung von Engeln gesehen, die sagen, er lebe. Sogar ein leeres Grab ist in ihrem Zustand nicht ein Zeichen der Hoffnung, sondern eine Quelle der Angst. Was würden die Juden sagen? Was gibt einem Leben Sinn? Hier in der Welt hört man viele, die sagen, wenn der Tod das Ende ist und es gibt kein Leben danach, dann gilt es, den Genuss zu maximieren. Ja, oder für die Nachwelt zu leben oder für die Natur zumindest zu erhalten irgendwie, das wäre sinnvoll. Und wir wissen, nüchtern betrachtet ist das überhaupt nicht sinnvoll. Das lesen wir im Buch Prediger, wo Salomo, der König, das alles ausprobiert hat. Ja, er hatte so viele Frauen, wie man sich nur wünschen kann, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Er hat Weinberge gepflanzt, Häuser gebaut. Er hatte alles Geld der Welt. Und er sagt am Ende, es war ein Haschen nach Wind. Es war völlig unsinnig. Schon allein deswegen, weil man es ja alles nicht festhalten kann. Wenn mit dem Tod alles aus ist, ist alles aus. Und ich bin überzeugt, tief drinnen weiß das auch jeder. Deswegen haben wir ja so viele Depressionen in dieser Welt und so viel Suchtkranke, weil diese Welt einfach keinen Sinn bietet. Aber eine Sache ist auch klar, so wie die Jünger hier gelebt haben, das ist noch viel unsinniger, wenn der Tod wirklich das Ende ist. Der Apostel Paulus sagt in 1. Korinther 15, Vers 19, hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die elendsten unter allen Menschen. Ich habe mich gefreut über Ralf, der vorhin gesagt hat, das ist eine Torheit in dieser Welt, so zu leben. Das ist völlig bescheuert. So, ja. Aber seht ihr, die Auferstehung Jesu, die ändert alles. Jesus ist nicht nur ein Prophet, Jesus ist der Messias, Jesus ist Gott und er ist auferstanden. Und durch seine Auferstehung ist die Laufzeit unseres Lebens nicht beim Tod vorbei, sondern sie geht in die Ewigkeit. Und da bekommen plötzlich alle möglichen Dinge wieder einen Sinn. Es bekommt einen Sinn, bei der Arbeit und bei der Steuererklärung ehrlich zu sein. Weil wir wissen, dass der Lohn im Himmel so viel größer ist als die Vorteile, die wir hier auf der Erde davon haben könnten. Es bekommt einen Sinn, dass man zum Beispiel mit Sex bis zur Ehe wartet oder seinem Partner treu ist, weil wir wissen, dass die ewige Freude viel größer ist als jeder kurzfristige Genuss. Und es bekommt auch einen Sinn, dass wir unsere Zeit, unser Geld, unsere Ehre, unsere Freiheit, unsere Gesundheit, ja vielleicht sogar unser Leben investieren und hingeben für Jesus. Das ist sinnvoll im Licht des ewigen Lebens, was er uns schenkt. Und das ist der erste Punkt, den ich heute habe, dass erst durch den Glauben an die Auferstehung Jesu das Leben überhaupt einen Sinn bekommt hier auf der Erde. Der zweite Punkt ist, durch den Glauben an die Auferstehung Jesu leben wir auch, bekommen wir ein Leben in Einklang mit der Realität. Jetzt darf ich die Technik bitten. Ich habe ein Bild mitgebracht. Ich war neulich in Pfarrkirchen auf einer Veranstaltung. Da haben wir diese junge Dame hier gesehen. Ihr seht dieses Mädel da mit dem Blumenstrauß. Die heißt manchen Quellen zufolge Alina Dulceva. Und links und rechts von ihr seht ihr ihre Eltern. Und dieses junge Mädel, die war 12 Jahre, 2004, jetzt ist sie, 14 war sie, also ist sie jetzt 17 ungefähr. Die lebte in dem Glauben, sie wäre die Tochter argentinischer Eltern in Slowenien. Die sprachen zu Hause nur Spanisch und Englisch. Aber was sie nicht wusste, war, dass ihre Eltern eigentlich Russen waren und russische Spione in Europa. Die lebten wie Maulwürfe, also völlig unbekannt. Nicht mal ihre Kinder wussten, wer sie eigentlich wirklich waren. Und erst ein paar Stunden, bevor sie dann in einem Gefangenenaustausch nach Moskau geflogen wurden, hat diese junge Frau mitgekriegt, dass das alles eine Lüge war, was sie gelebt hat. Nicht, weil sie Schuld hat daran, aber sie hat erfahren, dass ihre Eltern eigentlich Artyom und Anna Dulcev heißen, Dulceva. Und jetzt kann man sagen, ja gut, das ist für sie traumatisch und problematisch, aber tatsächlich ist es so, dass wenn man an der Realität vorbeilebt, manchmal ist das auch wirklich lebensgefährlich. Hier ist es nur lebensverändernd, ja, und ich will das nicht kleinreden, die hat sicher einiges zu verarbeiten jetzt. Aber es kann auch lebensgefährlich sein, an der Realität vorbeizuleben. Vielen Dank, ihr könnt das Bild wieder runternehmen. Die Jünger nach dem Tod Jesu, die blicken auf diese Welt, als wäre jetzt ihr Leben vorbei. Ja, mit Jesus ist irgendwo auch ihr Leben gestorben und auch viele von uns leben, als wäre der Tod das Ende. Ja, und die Tür ist verschlossen. Das Schöne ist, dass für den Herrn Jesus verschlossene Türen kein großes Problem sind. Wir sind umgeben von Gottes unsichtbarer Realität und in seinem Auferstehungsleib kann Jesus da wechseln zwischen der unsichtbaren und der sichtbaren Welt. Und so steht er plötzlich in der Mitte dieser Jünger und sagt, Friede sei mit euch. Echten Frieden gibt es nur, wenn wir wirklich im Einklang leben mit der Realität, mit der unsichtbaren und der sichtbaren. Und dafür ist Jesus gekommen. Und wir lesen in unserem Abschnitt über das erste Treffen mit den Jüngern nicht so wahnsinnig viel. Das ist eher ein bisschen kurz. Und in Lukas 24 ist es ausführlicher. Ich fasse das mal zusammen aus diesen zwei Kapiteln zusammen. Also das Erste, was wir sehen, ist, die Jünger erschraken. Die dachten, Jesus wäre ein Geist. Und das ist ja auch gar nicht so abwegig. Wir lesen, dass als Jesus starb, dass da viele aus ihren Gräbern aufstanden und dann ihren Verwandten erschienen. Und das war in Jerusalem gerade irgendwie so ein bisschen, das war schon passiert, ja, dass da plötzlich irgendwer auftauchte. Und erstmal dachten sie, er wäre ein Geist. Und daraufhin zeigt er ihnen seine Hände mit den Nägelmalen, er zeigt ihnen seine Füße und sagt, fasst mich an und seht, ja, vergewissert euch, dass ich kein Geist bin, ein Geist kann man nicht anfassen. Und dann lesen wir, die Jünger wurden froh. Und das Interessante ist, in Lukas lesen wir dazu noch den interessanten Satz, als sie aber noch nicht glaubten vor Freude. Also sogar diese Freude stand ihrem Glauben noch im Weg, aber sie waren schon nah dran. Was Jesus dann macht, ist ein bisschen verwunderlich. Er lässt sich was zu essen geben und dann isst er erstmal was. Und dann legt er ihnen die Schriften aus, so lesen wir das in Lukas. So wie den Jüngern, die nach Emmaus unterwegs waren. Und dann konnten sie glauben. Und ich will mal in diesen Moment reingucken, was passiert da genau? Was da passiert ist, dass Jesus ihnen den Blick auf die unsichtbare Realität neu öffnet, dass sie einen neuen Horizont bekommen und dass sie jetzt diese Ewigkeitsperspektive haben, dass sie eine neue Perspektive haben auf Gott, auf ihn, auf seinen Heilsplan und auf ihr eigenes Leben. Sie merken, die Frauen hatten recht. Ja, wir haben ihnen nicht geglaubt, aber die Frauen hatten recht. Auch die Jünger, die von Emmaus an dem Tag noch wieder zurückkamen, die hatten recht, Jesus lebt. Und der Leichnam ist nicht geklaut gewesen. Die haben gemerkt, aus den Schriften, er ist der Nachkomme Evas, von dem in 1. Mose steht, dass Satan ihn in die Ferse stechen würde. Sie haben ja diese Verse jetzt auch gesehen. Von dem dann aber auch steht, dass er dem Satan den Kopf zertreten wird. Sie merken, er ist der Löwe aus Juda, der Schilo, der Ruheheld, von dem Jakob seine Söhne segnet und sagt, dass aus dem Stamm Juda dieser Schilo kommen wird. Er ist es, der in Psalm 16, Vers 10 spricht, du wirst mich nicht dem Tode überlassen. Das hat sich da erfüllt. Er ist der Messias, der leiden musste, wie Jesaja in Kapitel 53 schon vorausgesagt hat, wo steht, er ist um unserer Missetaten willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt. Er wurde wegen unserer Schuld gekreuzigt und jetzt ist er auferstanden. Er hat die Sünde besiegt und wir haben freien Zugang zum Thron Gottes, zum Thron der Gnade, weil er als Hohepriester für uns einsteht. Das haben wir heute auch schon gehört. Und das, was er dem Sünder, der mit ihm gekreuzigt wurde, versprochen hat, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein, das war kein leeres Versprechen, das konnte er einhalten, denn er ist auferstanden. Er ist für uns gestorben, er hat den Tod besiegt und in ihm dürfen wir ewiges Leben haben. Der Tod ist nicht das Ende unseres Lebens. Er ist der Messias. Ihm ist alles unterstellt, alle Macht, aller Reichtum, alle Kraft und sogar der Tod. Und in seiner Auferstehung haben wir eine neue Identität. Wir sind gereinigt und geheiligt, wir sind Priester und Kinder Gottes und noch so vieles mehr. Und die Jünger merken jetzt plötzlich auch, es hat sich doch gelohnt, für Christus alles aufzugeben. Sie haben alles auf eine Karte gesetzt, aber sie haben gewonnen. Er ist wieder da und er verspricht auch, er wird uns nie wieder verlassen. Nichts kann uns jemals wieder trennen von ihm. Sie merken, wenn Gott sogar seinen Sohn ans Kreuz geschickt hat, um für uns zu sterben, und wenn er ihn dann wieder auferweckt, um für uns zu leben, wenn Gott so für uns ist, wer könnte dann noch gegen uns sein? Und sie realisieren, dass er sein Reich aufrichten wird, der Plan ist noch nicht gescheitert. Das wird passieren und wir sind dabei. Und Thomas antwortet dann mit diesem Satz, mein Herr und mein Gott. Man merkt, da ist was in ihm geklickt und er kann diesen Glauben wiederfinden. Und das ist der Beginn eines Lebens im Einklang mit der wirklichen Realität. Ich will noch kurz ein Wort zu Thomas sagen. Der wird ja oft bezeichnet als der ungläubige Thomas. Und einerseits ist das unfair, denn Thomas wird uns als sehr treuer Jünger Jesu in den Evangelien gezeigt, der auch bereit war, für ihn zu sterben. Und auch die anderen Jünger haben Jesu Hände und Füße sehen dürfen, betasten dürfen und haben dann erst geglaubt. Und andererseits muss man auch sagen, er hat eine Woche lang von den Jüngern all das erklärt bekommen, sicherlich, was Jesus ihnen ausgelegt hatte, wie die Zusammenhänge alle sind. Wie der Herr Jesus bereits im Alten Testament angekündigt wurde, warum er leiden und warum er sterben musste, das haben sie ihm sicher alles erzählt. Und trotz dieses Zeugnisses der Jünger und trotz der Auslegung der Schrift war er nicht bereit zu glauben, noch nicht bereit zu glauben. Und Glaube ist nötig. Und ich finde es schön, wie der Herr Jesus hier so liebevoll auf ihn zugeht und speziell auch auf ihn eingeht und auf seine Wünsche. Aber er tadelt ihn auch. Und ich denke, er tadelt ihn nicht, weil er nicht bereit war, blind zu glauben. Ja, das sind wir alle, da sind wir uns, glaube ich, alle einig, dass es nicht gut ist, einfach blind zu glauben irgendwas. Es ist schon wichtig, dass wir Beweise prüfen. Hier im Gottesdienst, wir sind schon der Meinung, glaube ich, dass ein schönes Gefühl alleine nicht reicht für Glauben. Vielleicht sagst du, ja, ich glaube auch nur, was ich sehe. Das ist natürlich Quatsch. Ja, wir glauben an Strom, den sehen wir nicht. Wir glauben an den Wind, den sehen wir auch nicht. Und dann kann man sagen, ja gut, wir glauben an die Auswirkungen. Ja, wir sehen ja die Auswirkungen des Stroms. Wenn ich morgens meinen Föhn anstelle, dann läuft der. Aber da muss man auch sagen, wir haben nicht nur das Zeugnis der Schrift, ja, wir haben nicht nur das Wort Gottes, was wir prüfen können. Wir haben nicht nur die Glaubwürdigkeit der Zeugen, die Thomas ja auch hatte. Er hat ja seine Mitjünger gehabt, denen hat er einfach nicht geglaubt. Sondern wir haben auch Christus. Er ist ja auferstanden, er lebt und er ist auch erlebbar. Und ich möchte dich fragen, was hindert dich eigentlich, ihn anzusprechen, ihn um ein persönliches Erlebnis zu bitten. Jesus ist erlebbar. Er sagt, wer mich sucht von ganzem Herzen, den werde ich nicht wegschicken. Von dem werde ich mich finden lassen. Er sagt aber auch, und das sagt er jetzt hier auch zu Thomas, die Bibel ist wahr und die Glaubwürdigkeit der Apostel sollte eigentlich genug sein, um zu glauben. Okay. Durch den Glauben an die Auferstehung Jesu finden wir ein Leben mit Sinn. Das war der erste Punkt. Wir finden ein Leben im Einklang mit der Realität. Und der dritte Punkt, jetzt noch kurz. Wir finden ein Leben mit einer Mission, mit einer Richtung. Wir bekommen eine neue Richtung. Herr Jesus ist nach der Auferstehung nicht dem Sanhedrin erschienen, dem jüdischen Rat. Er ist auch nicht dem Herodes erschienen oder dem Pilatus oder den Schriftgelehrten. Die musste er nicht überzeugen, sondern er ist seiner kleinen, verängstigten Gruppe von Jüngern erschienen. Und durch den Glauben an seine Auferstehung sind diese Jünger jetzt wie verwandelt. Und ihnen wird klar, genauso wie Jesus damals den Adam aus Staub von der Erde geformt hat und ihn lebendig gemacht hat, dadurch, dass er ihm angehaucht hat, genauso hat er sie im Grunde aufgesammelt, wie Staub vom Boden. Er hat sie mehrere Jahre geformt und jetzt haucht er sie an. Jetzt erfüllt er sie mit neuem Leben. Die Auferstehung war die entscheidende letzte Lektion, die sie noch brauchten. Sie sind jetzt ein neuer Leib. Sie sind die Gemeinde und sie sind mit Leben gefüllt. Wir lesen von Pfingsten dann 50 Tage später, wo die Gemeinde seinen Heiligen Geist auch in Person kriegt. Und dieser Heilige Geist dann diese Verbindung herstellt zwischen der sichtbaren und der unsichtbaren Realität, zwischen uns und Gott, dadurch, dass er seine Auferstehungskraft in uns direkt reinlegt. Ja, dieser Heilige Geist ist dann der Siegel der Verheißung und die Garantie für unsere Auferstehung. Aber hier ist der Beginn der Gemeinde ein Beginn mit einem Auftrag. In Vers 21 lesen wir: Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Durch die Auferstehung Jesu ist deine Heimat nicht mehr hier, sondern der Himmel ist deine Heimat. Und du bist gesandt als Botschafter und als Repräsentant Gottes in diese Welt. Und in dieser Welt bist du nur Gast. Wie Christus bist du gesandt, das heißt mit Gott im Rücken. Gott ist dir Versorgung, Gott ist dir Schutz auf diesem Weg, Gott ist dir Kraft und die Weisheit, wenn du Weisheit brauchst. Und du wirst ausgestattet mit Autorität. Die Gemeinde wird ausgestattet mit Autorität. In Vers 23 lesen wir, wo Jesus sagt, welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen. Und welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Das klingt ein bisschen ähnlich wie Matthäus 18, Vers 18, wo er sagt, was ihr auf Erden binden werdet, soll auch im Himmel gebunden sein. Und was ihr auf der Erde lösen werdet, soll auch im Himmel gelöst sein. Der Kontext in Matthäus 18 ist Gemeindezucht. Das ist die Konfrontation mit der Sünde durch das Evangelium und durch die Gemeinde. Und das ist eine große Verantwortung. Es ist eine große Autorität, aber auch eine große Verantwortung. Und ich bin überzeugt, dass das keine Verantwortung ist, die wir als Einzelner kriegen, sondern die wir als Gruppe kriegen, als Gemeinde gemeinsam. Das Ziel dabei ist immer Gottes Ziel, dass wir Leben haben und Frieden. Aber als Gemeinde müssen wir Sünder, die keine Buße tun, streng zurechtweisen. Und manchmal müssen wir sie auch aus unserer Mitte ausstoßen. Und wenn wir das in seinem Namen tun, dann hat das auch reale Folgen in der unsichtbaren Welt. Wir dürfen aber auch Sündern, die ihre Sünde bekennen und die Buße tun und auf Christus und seine Auferstehung vertrauen, wir dürfen diesen Leuten, diesen Brüdern und Schwestern im Namen Gottes die himmlische Vergebung und die Gnade zusprechen. Und auch das mit der Autorität Gottes. Wir sehen hier völlig veränderte Jünger. In Apostelgeschichte 4, das schlage ich jetzt noch kurz auf, in Apostelgeschichte 4, da stehen Petrus und Johannes vor dem Hohen Rat und die schimpfen sie, weil sie dauernd von der Auferstehung predigen. Und im Vers 20 lesen wir, da sagen sie, ja, wir können es ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und was wir gehört haben. Und in Vers 33 steht dann über die Apostel, und mit großer Kraft bezeugten die Apostel die Auferstehung des Herrn Jesus und große Gnade war bei ihnen allen. Suchst du noch den Sinn für dein Leben? Fehlt dir vielleicht die Kraft oder die Freude oder der Friede oder die Ruhe Gottes? Vielleicht hast du das Gefühl, du steckst gerade irgendwie fest, auch in deinem Glaubensleben. Oder du merkst, wie die Realität Gottes irgendwie, wie du sie verdrängst, wie du doch lieber die Tür zumachst. Vielleicht hast du auch Angst in deinem Herzen vor Gott oder vor den Menschen. Oder du fühlst dich ohne Ziel im Moment, ohne Richtung. Dann möchte ich dich ermutigen. Lies die Evangelien. Lies Apostelgeschichte, vielleicht die Kapitel 2, 10 und 13 oder 1. Korinther 15, all diese Stellen, wo es wirklich zentral um die Auferstehung geht. Und bitte Gott, dass er dir die Auferstehung Jesu groß macht. Der Herr Jesus ist nicht nur ein Prophet gewesen und jetzt ist er tot. Der Herr Jesus ist der Messias und er ist auferstanden und er lebt auch heute noch. Und allein durch die Auferstehung ist er allein der Weg und die Wahrheit und nur bei ihm wirst du das ewige Leben finden. Amen.